Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt. Herzlich willkommen zur Episode 17 von Wortsalon Schlitz, Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene, über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Friseursalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und Dirk Hülstrunk, heute aber an einem ganz anderen Ort.
Heute haben wir einen Ausflug in den Hintertaunus gemacht, nicht nur um den schönen Herbstwald zu sehen, sondern um hier eine ganz besonders verortete Literatur und einen besonders verorteten Autor zu treffen. Und wir sitzen hier tatsächlich in einem Schafstall. Tatsächlich existiert ja auch eine Literatur außerhalb der urbanen akademischen Blasen. Und deswegen freuen wir uns extrem, jetzt hier bei Olaf Felte zu Gast zu sein, seines Zeichens Dichter und Schafzüchter, eine tatsächlich ziemlich seltene und ungewöhnliche Kombination. Hallo Olaf, schön, dass wir hier sein dürfen.
Hallo, ich grüße euch und heiße euch willkommen.
Ja. Danke.
Wo genau sind wir eigentlich hier?
Wir sind am östlichen Gemarkungsrand der Gemeinde Wehrheim im Hochtaunuskreis. Wir sind hier in der Gemarkung Bitzenbachtal. Im Volksmund heißt das Pissemoch, nahe eines der größten Munitionslager in Deutschland.
Wir sind auch tatsächlich umgeben von Schafen. Nebenan ist ein Stall, da sind Jungschafe. Am rechten Rand unseres Tisches ist oder des Stalls ist noch eine Wiese. Da sind auch Schafe. Olaf Felte, Dichter und Schafzüchter. Olaf Felte ist gelernter Verlagskaufmann und hat Germanistik, Philosophie, Theater und Filmwissenschaften an der Universität in Frankfurt studiert. Er arbeitet als Journalist, als Essayist und ist Leiter einer Theatergruppe. Es gab seit 1993 circa 18 Buchpublikationen von ihm, die Mehrzahl davon Lyrik, aber auch historische Erzählungen, unter anderem über Eduard Mörike und Wilhelm Raabe. Und mit den Titeln seiner Gedichtbände nimmt Olaf Felte auch schon eine eindeutige Verortung vor, denn diese Gedichtbände heißen etwa Niedriger Ackergang, ein Kragen aus Erde, Landmarken mit der Axt, Schindeckerraue Gärten und unterm Feldberg. Und die aktuelle Lyrikpublikation Schmales Licht ist 2020 bei Stadtlichter Presse erschienen.
Als Podcast aus einem Frisiersalon stellen wir immer gerne Fragen zum Thema Frisur. Da wir hier sind, möchten wir natürlich auch vielleicht nochmal spezielle Frage zur Frisur der Schafe stellen. Also man nennt es, glaube ich, im Fachbegriff eher Schafschuhe als Frisur, ne?
Genau, das ist eine Schuhe und die wird bei uns mittlerweile Anfang Mai durchgeführt. Einmal im Jahr werden die Merino-Schafe geschoren und ich weiß, früher, da hatten wir noch bis zu 100 Schafen. Da haben wir oft vor der Lammung geschoren. Das war dann tatsächlich in den Wintermonaten Januar, spätestens Februar. Das waren natürlich andere Umstände, weil es draußen kälter war und die Schafe eigentlich dann schwanger waren, sage ich mal. Aber der traditionelle Schurmonat ist der Mai.
Was macht ihr eigentlich mit der Schurwolle, die dabei rauskommt?
Die Schurwolle wurde früher ja tatsächlich sogar noch nach Qualitäten getrennt und sehr sorgfältig behandelt und wurde vom Großhandel abgenommen. Der Preisverfall ist dann aber doch sehr rapide fortgeschritten und heute spielt die Schafwolle, auch die gute Merino-Wolle, kaum noch eine große Rolle im wirtschaftlichen Denken. Und das ist so, dass es gibt Jahre, da ist der Preis auf 40 Cent pro Kilo abgesackt. Dann kriegt man sie auch kaum los. Es gab mal ein gutes Jahr, das ist, denke ich, jetzt ungefähr 5-6 Jahre mal her. Da war der Preis mal bei einem Euro. Wir haben einen Teil unserer Schafwolle jetzt als Dämmmaterial benutzt, was sich gut machen lässt beim Dachausbau und so. Und so findet das auch eine sinnvolle Verwendung dann wieder. Aber es ist wirklich jammerschade, dass dieser wunderbare Rohstoff so auf dem Weltmarkt so wenig Bedeutung hat.
Wir hören jetzt ein Gedicht oder zwei zur Schafschuhe. Aus welchem Band?
Das ist der Band mit der Axt. Dort sind zwei Gedichte zur Schuhe, die auch im Band direkt nacheinander kommen. Über die Scherbank. Mit den Wollen werden Gedanken geschoren. Eine schöne Idee. Und zurückbliebe nach der Arbeit die wolkige Leere auf warmen Häuten. Und zum Abend hin stiege man über die Scherbank bis hinauf und das Gebälk zum summenden Wespennest. Die ewige Schuhe. Vor einer Woche haben wir Schafe geschoren, ein jedes mit seiner Nummer bemalt, geküsst und mit besten Wünschen in ein neues Jahr entlassen und die Pritsche gesegnet mitsamt Scherer und Elektromotor, dem ausrangierten Autoreifen, auf dem die Tiere sitzen und sich nicht wohlfühlen und wehrlos sind. Let me be your shelter, shelter from the endless night, singt Maria McKee irgendwo in Amerika, wie die kleinen Gassen in unser Leben fahren, einen Rhythmus vorgeben, nicht mehr aufhören. Vor einem Jahr haben wir Schafe geschoren, jede Nummer mit einem Kuss gesegnet. Let me be your shelter, shelter from the storm outside.
Wie müssen wir uns denn so einen typischen Tag von dir hier vorstellen? Wie sieht dein Alltag aus?
Also wenn ich an den Tag denke, an dem ich dann auch im Stall zu tun habe, dann ist es so, dass ich morgens früh aufstehe und nach einem sehr kargen Frühstück hier hinten hinfahre und die Schafe, die im Stall sind, füttere. Und dann natürlich gucke, ob alles in Ordnung ist. Wenn Lammzeit ist, dann ist die Arbeit durchaus schwieriger und mehr, weil wir dann natürlich immer dabei sein wollen, wenn die Schafe lammen. Aber jetzt im Herbst, die große Herde ist draußen, Tag und Nacht, die Futterverhältnisse sind sehr gut. Und so ist es so, dass ich dann also zur Mittagsstunde wieder zu Hause bin und dann kann ich eigentlich dem eigentlichen Brotberuf des Zeitungsschreibens nachgehen, denn ich habe ja auch immer so meine Themen, die ich anbiete und recherchiere und dann schreibe ich oft am Nachmittag meine Texte und der Abend gehört dann der Musik, der Literatur, all diesen schönen Sachen.
Und die Gedichte, wann werden die geschrieben?
Also die Mehrzahl meiner Gedichte habe ich eigentlich in den späten Abendstunden geschrieben. Das ist eine Tätigkeit, die meistens, wenn es ruhig wird, rundherum stattfindet. Und klar mache ich mir auch manchmal tagsüber Notizen oder wenn so ein toller Gedanke durchs Hirn schießt, ich mir mal was aufschreibe, bestimmte Begriffe. Aber ich glaube, der Tag dient wirklich mehr dazu, das alles einzuspeichern. Und dann, ich habe natürlich auch kein festes Arbeitspensum, dass ich jetzt sage, jetzt heute Abend muss ich dieses und jenes schreiben, sondern ich lasse das spontan geschehen. Das ist so meine Art und das funktioniert auch ganz gut. Wenn ich wirklich an der Prosa sitze, dann ist es was anderes. Da muss ich zusehen, dass ich wirklich geordnete Verhältnisse habe.
Mhm. Ja, wir kommen gleich nochmal zu deinen Texten selbst, aber was mich natürlich auch interessiert, du hast ja in Frankfurt Germanistik und Philosophie studiert,
ja.
Bist aber in Wehrheim aufgewachsen und auch hier wohnen geblieben, während des Studiums, hast du erzählt.
Mhm. Ja.
Hat dich das nie in die Stadt gezogen dann?
Nee, also das war ja so, dass ich hier immer mitgeholfen habe in der Landwirtschaft. Mhm. Mein Studium hat sich auch deshalb so hinausgezogen. Weil die Arbeit hier in der Landwirtschaft war früher ja mehr. Wir hatten Äcker noch, die wir selbst gebaut haben und so. Und ich hatte nie den Drang, der Stadt zu wohnen. Und Frankfurt ist ja nah. Ich konnte da immer ganz gut hinkommen. Und klar habe ich auch Bekannte in der Stadt und war auch eigentlich ganz gut angedockt beim Literaturbüro. Das war wie so eine zweite literarische Heimat mit Harry Oberländer und Werner Söllner damals. Der erste Verleger, der Axel Dielmann, sitzt ja dort. Aber dass ich jetzt in der Stadt wohnen müsste, das war mir nie so drängend. Also das war nie so ein großer Wunsch.
Jetzt. Das heißt, du hast im Prinzip schon auch die elterliche Landwirtschaft mit übernommen oder bist jetzt so direkt reingewachsen?
Ja, das war ja so, dass ich das eigentlich eher in meiner Jugend abgelehnt habe. Mhm. Also das war nie ein Thema, dass ich gesagt habe, ich will jetzt Landwirt werden. So mit Herzblut hänge ich nicht dran, was natürlich den literarischen Texten dahingehend zugute kam, weil ich einfach eine Distanz habe zu diesem Geschehen. Das ganze Bauerntum, so schön wie es ist, aber es hat natürlich auch seine Schattenseiten. Und wir haben den Betrieb ja auch im Nebenerwerb betrieben. Also sowohl mein Vater, der gelernter Maurermeister ist, das ist eigentlich auch diese Familienlinie, das waren alles Maurer. Und der ist im Beruf nachgegangen und mein Bruder arbeitet beim Hessischen Rundfunk und ich habe einen anderen Berufsweg eingeschlagen. Nebenher macht man das gerne, aber hauptberuflich war das keine Option. Es ist ja auch kein Betrieb, der sich jetzt alleine tragen würde, sage ich mal. Dann müsste man je 1000 Schafe halten und über Märkte fahren und Selbstvermarktung betreiben und so. Das ist ein Riesenaufwand. Und
warum eigentlich Schafe? Oder hätten es jetzt auch Kühe sein können?
Also wir hatten am Anfang Milchvieh, also Kühe, Rotbund. Und mein Vater war ja immer so ein passionierter Züchter. Und er hat damals schon Rotbundzucht gemacht. Und dann wurde das aber mit der Milcherzeugung, wir hatten 15 Kühe in der Hochzeit und das wurde unrentabel. Dann hieß es, ihr müsst einen Kühlraum bauen und solche Geschichten. Und dann haben wir gesagt, nee, das geht so nicht weiter, das können wir nicht stemmen. Und dann kamen 1980 die Schafe. Und das war völliges Neuland für uns. Das war auch aus einer alten nassauischen Zucht, waren das Jährlinge. Und wir haben ja bis heute eine Merino-Landschaftszucht. Da musste jeder reinwachsen. Wir hatten Gott sei Dank in Pfaffenwiesbach drüben einen alten Gemeindeschäfer, den Herr Simon, der uns begleitet hat. Aber die Schafe, das habe ich dann gemerkt, ist einfach eine interessante Geschichte auch. Es hat einen interessanten historischen Hintergrund. Diese Merino-Schafe, die ja ursprünglich überhaupt nicht aus Deutschland oder aus Nordeuropa stammen. Das war dann noch so ein Aspekt, aber man gewinnt diese Tiere ja auch lieb. Wir haben ja immer auf schöne Wollen gezüchtet und die Tiere sollten alle gesund sein. Und man geht ja, wir sind ja früher viel auch auf Schauen gegangen, auf Prämierungen, mit den Böcken bis nach Bayern zu Auktionen gefahren. Das ist ja immer auch so ein kleiner Thrill, sag ich mal, wenn man dann da mit seinem Vieh hinkommt und die übermächtigen Bayern und Baden-Württemberger dann sich gegenüber sieht.
Die Landschaft, in der du hier bist, oder die Natur, wie wichtig ist das für dich?
Hat eine große Bedeutung, diese Landschaft hier, diese Mittelgebirgslandschaft, die zum Teil ja auch sehr rau sein kann. Wir haben heute einen schönen Tag, das ist ja nicht immer so. Die Alten haben immer gesagt, wenn man hier hinten im Pissemoch ist, dann da ist es ein Winterrock kälter. Im Gegensatz zu Wehrheim. Ich fand die Landschaft immer interessant, weil das hier ist ja so Grenzgebiet im Grunde genommen. Ne? Ihr seid ja auch von Frankfurt rübergekommen, habt den Limes gekreuzt sozusagen bei der Saalburg. Und das hier war ja eher so dieser unzivilisierte Bereich hier unten. Das hat mich eigentlich immer interessiert, weil das geschichtliche Moment für mich eine große Rolle gespielt hat. Also von Anfang an eigentlich. Und die Landschaft finde ich sehr abwechslungsreich mit ihren Wäldern und Höhen und Bachläufen und so weiter. Und sie verändert sich ja auch ständig. Ne? Das ist dann so wie selbstverständlich in die Gedichte mit eingeflossen. Ja.
Wie hat denn das eigentlich mit dem Schreiben bei dir dann angefangen? Also wie bist du darauf gekommen, quasi Dichter auch zu werden? Was hat dich da inspiriert?
Also das ist ja eigentlich auch, sag ich mal, eine völlig verrückte Geschichte. Ich habe da jetzt auch mal länger drüber nachgedacht, wo fing das überhaupt an? Und dann war es ja so, ich erzähle das hier auch zum ersten Mal, als Schub sozusagen, habe ich Heftchenromane doch sehr verschlungen, also von Jerry Cotton bis hin zu irgendwelchen Grusel- und Abenteuersachen, und habe versucht, das nachzubilden. Habe also kleine Formate gehabt und mit Handschrift gefüllt eigene Detektivgeschichten. Mhm. Also da fing so das Schreiben an. Weil das Lesen war eigentlich für mich von Anfang an ein großes Thema. Ich habe mich durch den Bücherschrank von meinem Vater gelesen und wie das so ist. Und ganz bewusst die Gedichte zu formen, da habe ich dann, glaube ich, so angefangen, so um das Lebensjahr 20 herum, vielleicht ein bisschen früher, weil wir hatten einen Freundeskreis hier in Wehrheim, der sich sehr beschäftigt hat mit Kunst, sage ich mal. Da waren Leute dabei, haben die Comics gezeichnet, und Leute, die haben geschrieben, und Leute, die haben Musik gemacht. War ein fester Kreis von Gleichaltrigen, und da haben wir uns gegenseitig immer so ein bisschen angespornt. Und wir haben hier in Wehrheim auch früh Lesungen gemacht mit 5-6 Leuten aus dem Ort, haben hier im Schwimmbad gelesen oder im Kaffeehaus, und jeder hat so seine Sachen gebracht, und dann war das früh schon ein Thema.
Mhm. Und die frühen Einflüsse beim Lesen, also du hast jetzt schon ein paar Sachen genannt, aber abgesehen jetzt von Heftchen, Romanen, also wenn man deine Sachen liest, hat man ja schon ein bisschen den Eindruck, dass da verschiedene Dinge eingeflossen sind, auch, ich glaube, du hast es mal irgendwann an anderer Stelle erwähnt, auch die Beat Poetry hat, glaube ich, einen Einfluss gehabt auf dich, oder?
Ja, die hat einen frühen Einfluss gehabt, weil für uns waren ja die Bücher von Maro, das waren ja so kleine Bibeln, und da sind ja dann auch die Beats damals erschienen, heute erscheinen sie ja oft bei der Stadtlichterpresse zum Beispiel. Und es gab da einen Sammelband, Terpentine on the Rocks, der wurde, glaube ich, von Karl Weisner herausgegeben. Und da waren so amerikanische Underground-Leute drin. Und das fand ich sehr spannend, weil das so auch von der Form her abweicht, vom Klassischen, weil der Ton sehr frech ist, aber auch sehr ehrlich. Das hat stark beeinflusst. Man hat Kerouac gelesen, man hat Ginsberg gelesen und sich durchgearbeitet durch die amerikanische Beat Poetry, die damals natürlich auch schon wieder, ich will nicht sagen veraltet war, aber das war ja eher ein Thema in den 50er, 60er Jahren. Da waren wir ja schon drüber hinweg. Natürlich haben wir auch Fauser gelesen und junge deutsche Lyriker.
Wie hast du das zusammengebracht, die Beat Poetry? Da geht's ja, ich meine, das ist eigentlich vor allem auch eine junge, urbane Clique, würde ich mal sagen, ja, überwiegend, ja, die sich aber auch sehr stark über das Reisen definiert hat. Wie hast du das dann hier mit der Verortung lokal zusammengebracht? Oder war das dann eher so der Versuch des Ausbruchs auch ein bisschen hier aus dieser Tradition?
Ja, Ausbruch ist gut, weil das war natürlich so, dass ich dann schon mit der Lyrik zumindest raus wollte oder ein Gegengewicht setzen. Mein allererster Gedichtband, der allererste, der ist tatsächlich noch stark von Amerikanismen geprägt. Wenn man das heute liest, würde man das jemand anders wahrscheinlich zuordnen. Und das war mir dann früh klar, dass ich da irgendwo weg musste, weil wenn ich etwas schreiben will, was ehrlich ist und was so empfunden ist, dann muss ich meine eigene Lebenswelt als Material nehmen. Was ich aber, glaube ich, mitgenommen habe von den Beats, den anderen ähnlich jungen, dynamischen, das war wohl der Drive und die Form und sagen wir mal, das also im Bauen des Gedichts, dass man dort dann Möglichkeiten hat, Free Flow und solche Sachen.
Was bei dir natürlich auch noch sehr auffällt, ist natürlich, dass du sehr viel so Alltagsbeobachtungen eigentlich drin hast, teilweise sehr, sehr nüchtern, sehr sachlich, auch Dinge, die vielleicht ein bisschen kontrastieren. Ich würde die Sprache heute fast als ein bisschen reduziert und karg irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so der richtige Begriff dafür ist, ob du damit was anfangen kannst. Also karg jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach im Gegensatz jetzt zu sehr ausgefeilt, barock irgendwie überbordend. Also da kamen ja dann irgendwie scheinbar noch andere Einflüsse außer den Beats irgendwie dazu, oder?
Ja, das stimmt. Das ist ja oft so ein Merkmal, dass das schon sehr reduziert ist und verdichtet, ja auch kurze Gedichte in der Regel. Ich habe dann irgendwann so Leute wie Huchel und so entdeckt. Und da haben mir ja oft die kargen Sachen am meisten gefallen. so Bobrowski dann gelesen und Kirsten und so. Das war noch mal eine Schiene, die wirklich sehr inspiriert hat. Ich fand es aber immer reizvoll, dann auch mal Mundartliches ins Gedicht zu bringen. Ich habe ja auch ein Band, wo viele Gedichte zu Gemarkungen drin sind. Also damit auch zu spielen mit dem, was ich hier so an Material, auch sprachlicher Art einfach
umschreibe. Aber das heißt, die Sprache für Natur und Landschaft ist schon eine andere, die man benutzt?
Ja, würde ich schon so sagen. Also wenn wir hier am Arbeiten sind und dann ist es oft eine sehr reduzierte Kommunikation.
Mhm. Und das spiegelt sich aber dann in den Texten auch ein Stückchen.
Ja. Also okay. Das ist oft so ein, zwei Wort Kommunikation. Und von meinem Großvater her, der kannte dann noch Begriffe so mundartlicher Art für Handwerksdinge und die jetzt schon auch im Verschwinden begriffen sind. Und das fand ich immer spannend.
Ja, sagst du uns mal einen so einen Begriff?
Ja, einmal, der Großvater hat immer vom Maklow gesprochen. Und der Maklow, das ist der Eichelheer. Mhm. Und das ist etwas, was ja heute kaum noch jemand sagt. Es gibt auch in anderen Gegenden durchaus ähnliche mundartliche Bezeichnungen für ein Eichelheer. Aber das ist mir immer zum Beispiel auch im Begriff geblieben, dass man das mal verwenden kann.
Und du hast es auch verwendet
in einem Gedicht. In einem Gedicht, das heißt auch Eichelheer, da habe ich das mit eingebaut. Und mein Vater hat hier letzten Begriff geprägt, Claim. Also wenn etwas Claim ist, das ist eigentlich, wenn etwas... Jetzt, es geht schon los, ne? Jetzt das ins Richtige.
Zu erklären.
Ja. Also Claim ist etwas, was fügsam ist, was weich ist.
Interessant finde ich auch, du hast eben gerade schon erwähnt, dass du Gedichte über Gemarkungen geschrieben hast zum Beispiel. Ich kenne das ja so, dass viele Gedichte eigentlich gar keinen Ort brauchen. Also viele Gedichte kommen quasi ohne Ort aus, bei dir aber eigentlich nicht. Ja? Also bei dir gibt es immer schon konkrete Orte auch in den Gedichten, die man identifizieren kann, oder?
Ja, das schon. Also wir haben hier vor wenigen Jahren mal einen Rundgang gemacht, sind auch vom Schwimmbad über den Galgenberg hier vorbei und da konnte ich konkret Gedichte zu einzelnen Orten lesen. Mhm. Was aber bei den Gemarkungsgedichten interessant war, das sind ja dann auch Namen und Bedeutungen, die längst veraltet sind und da hat auch ein Bedeutungswandel stattgefunden. Ja, es gibt dann so Gemarkungsnamen wie hinter den Äckern, hinter den Gärten. Und wenn man diese Gemarkung sieht, denkt man, naja gut, das ist alles Ackerland, wo ist denn hier Gärten, was ist hinter den Gärten? Das hat aber mit der früheren Herrschaft in Wehrheim zu tun. Es gab wohl mal eine Burg, die aber auch nicht mehr vorhanden ist. Da haben sich auch keine Reste erhalten und damit hing das wohl alles zusammen und dann finde ich es immer spannend, wenn man einen Namen hat für eine Gemarkung. Also man kann lang und tief abtauchen mit diesen. Wo kommt das her?
Jetzt wollte ich nochmal fragen, wie schreibst du eigentlich? Schreibst du noch ganz klassisch auf Papier und tippst es dann ab oder schreibst du in den Rechner oder wie schreibst du deine Texte?
Das mache ich ganz klassisch mit der Hand noch.
Ja.
Also die ersten Entwürfe, da sitze ich auch nicht am Rechner, das ist ja meistens dann in der Stube unten oder wenn Musik läuft oder so. Also ich schreibe es mit der Hand, das ist ein Entwurf und dann lege ich das erstmal beiseite und dann irgendwann nehme ich sie wieder und dann fängt die erste Bearbeitung an, wenn ich das abtippe. Mhm. Und dann weiß man ja oft, ein Gedicht ist fertig oder man muss nochmal dran gehen oder so. Und dann, ja, je nachdem, gucke ich da nochmal und bearbeite es nochmal. Und wenn man dann eine Auswahl trifft für ein Band, dann sowieso.
Also es ist schon ein Prozess, der eine gewisse Zeit einfach braucht zu reifen. Also vom Kopf quasi, bis es überhaupt erstmal rauskommt, dann vom Papier zum Abtippen und dann vielleicht es nochmal bearbeitet. Zeitprozess, ja. Ich glaube, der Begriff Heimatgedichte passt trotzdem nicht so richtig, oder? Oder doch?
Müssen wir den Begriff Heimat für uns definieren? Also das ist ja ein schwer belasteter Begriff auch.
Ja.
Also ich würde es für mich noch nicht mal beanspruchen wollen. Nö. Muss nicht sein. Natürlich ist der Lebensraum, in dem man sich auskennt und in dem er dann auch gern lebt.
Mhm. Also es ist schon eine Identifizierung mit dem Ort hier, aber du hast gleichzeitig auch so ein bisschen eine Perspektive von außen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist wichtig. Also wenn ich da keine Distanz habe zu dem Ort und zu den Gegenständen des Gedichts oder der Prosa, dann... Nee, dann wird das für mich nichts. Mhm. Es muss eine Reibung da sein, sage ich jetzt einfach mal.
Ja. Gerade aber auch jetzt, weil es diese Distanz hat, wie nehmen das denn eigentlich die Menschen vor Ort hier auf? Weil die kennen dich ja eben auch in beiden Perspektiven als den Schafzüchter, aber jetzt dann auch, huch, da ist auch noch der Dichter. Ist das dann jemand, der dann als irgendwie arrogant oder das gehört irgendwie gar nicht hierher wahrgenommen wird? Oder verstehen das die Leute?
Also es war so, früher, wie wir die erste Lesung gemacht haben im Freundeskreis, habe ich das meinen Eltern nicht gesagt. Mhm. Die haben das aus der Zeitung erfahren. Okay. Weil ich glaube, das war überhaupt nicht gewollt, dass ich da in die Öffentlichkeit gehe mit eigenen Texten. Mhm. Später war das dann kein Problem. Aber es ist so, ich glaube nicht, dass viele Leute hier meine Gedichte lesen. Es kann sein, dass sie sich durchaus mal damit beschäftigen oder mal reingucken, aber...
Machst du auch keine Lesungen mehr hier?
Doch schon, also wenn ich gefragt werde, mache ich auch gerne Lesungen hier. Da wird auch vieles dann, während einer Lesung kann man ja auch ein paar Sachen erklären. Mhm. So. Aber ich glaube, dass viele Leute sich schwer tun auch mit diesen Gedichten, weil es halt nicht so ganz... 1:1 aufgeht, wenn ich das lese. Wenn ich jetzt, ich habe hier ein Gedicht über zum Beispiel hier im Bitzenbachtal eine Ecke, und dann könnte man natürlich auch eine sehr schöne Landschaftsbeschreibung machen, aber da fließt ja oft noch anderes ein. Und ich glaube, das kann schwer sein.
Es ist ja im Moment auch irgendwie dieses Thema immer Literatur wieder aufs Land bringen, weil es ja oft so sehr urban verortet ist, weil es sehr elitär teilweise ist. Auch gerade die Lyrik ist ja oft irgendwie sehr, sehr elitär und wird auch als elitär wahrgenommen natürlich. Und teilweise, ich kenne das ja selbst so, als ich noch zum Beispiel in der Pflege gearbeitet habe und die Leute gesehen haben, ach, der macht auch Lyrik, dann war das irgendwie ganz komisch. Irgendwie, der hält sich für was Besseres. Ne? Oder irgendwie, das ist doch eigentlich in so einer Region, wo viel gearbeitet wird mit den Händen, das ist doch eigentlich unnütz. Wer braucht denn sowas? Ja? Das ernährt doch keinen und so. Ne? Oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich damit eigentlich sagen?
Das Urbane hast du als erstes angesprochen.
Ach so, nee, genau.
Die Lyrik heute sehr urban geprägt und auch artifiziell ist.
Nee, genau. Es gibt ja schon Versuche, es wieder auf das Land zu bringen und zu verorten. Jetzt zum Beispiel auch gerade vom Hessischen Literaturrat gibt es ja dieses Land in Sicht-Thema. Siehst du da selbst irgendwie eine Notwendigkeit oder eine Möglichkeit, Literatur und speziell Lyrik stärker im ländlichen Raum zu verorten?
Ach, ich glaube, das kann man auch nicht so einfach verorten jetzt oder irgendwie bewusst steuern. Ich glaube, das muss dann schon von den Leuten selbst kommen, die schreiben. Also so ein Übergewicht des Urbanen, das halte ich für nicht so doll. Aber es gibt schon viele Leute, die sich mit Natur und Landschaften so beschäftigen.
Liest du denn aktuelle Lyrik? Also liest du Sachen von anderen Lyrikern? Beschäftigst du dich damit?
Manchmal. Es ist ganz. Ich kriege auch nicht alles mit. Ne? Mhm. Es ist ja so, ich bin ja hier auch etwas abgekapselt sozusagen von der Lyrik-Szene.
Ja, eben, du bist jetzt nicht so wirklich in der Szene verwurzelt.
Ja.
Das heißt, du fährst auch nicht in die Stadt und gehst da zu Lesungen oder sowas, oder machst du das schon ab und zu?
Das mache ich schon ab und zu, und das wurde die Jahre auch immer mal gemacht. Also viel ins Literaturbüro damals.
Nein, auch selber als Zuschauer.
Ja.
Das machst du auch.
Ja.
Genau, Literaturforum ist es ja heute. Ne?
Ja, heißt Literaturforum,
Literaturforum.
Hat sich auch gewandelt, ja.
Genau. Dann lass uns doch mal was hören von deinen Texten.
Gut, dann lese ich aus dem neuen Band Eiserner Schlag. Das ist auch eine Bezeichnung. Ihr seid hier über die Saalburg gekommen und dort war in der Nähe war eine Zollstation, ne? Weil man dann, wenn man über die Saalburg kam, schon in einen anderen Herrschaftsbereich reinkam und da stand der Eiserne Schlag, das war so Zollschranke. Die Landschaft will nicht weichen. Einmal sah ich Landkarten, alter Männer Griffel, Einkerbungen, auf Passhöhe schwer ein Hieb, tief im Wald der Eiserne Schlag. Da muss einer zurückblättern, vor Vater und Ältervater, abklappern den Generationenkasten, umdrehen Wort für Wort in vertrauter Landschaft. Das heißt heimisch, das beschäftigt sich gleich mit unseren Gesprächsthemen.
Okay.
Nie zu Hause, in jenem Bauerngefirrt, wo Stolz, Niedertracht, nach Jahren im Züchterglück, Merino-Glanz, Himmel, der nicht wiederkehrt. Gelebt im Fleiß, der Liebe ehrfürchtiger Geduld, wie ein Fremder inmitten der Wiesen und Winter. Im Schreiben. Also könntest du weitermachen mit deinem Schreiben und leichtem Rotwein, noch einmal denken an Köln, den Blues, die herzlich kalten Tage im Reuterland. Es durchmischt sich sowieso im Schädel all jenes Gelebte. Also weiter im Text, der schnell ausfließt, hinter Hecken, sich wegduckt bei jedem schnellen Wort, einer Kaskade aus Welt. Fort, fort, frohlocken die Sänger hinter ihren Mikrofonen, weil die Waldungen so dunkel, unwegsam der nächtliche Stall.
Welche Bedeutung hat irgendwie die Stadt noch für dich? Irgendwie ist ja sozusagen der Ort, der hinter dem Berg hier liegt. Ja. Ne? Hat der für dich und dein Schreiben noch irgendeine Bedeutung? Also außer, dass du jetzt mal gelegentlich da zu einer Veranstaltung hinkommst? Als Lebenswirklichkeit hat das noch irgendeine Bedeutung?
Ja, das ist für diese Region so wichtig. Ne? Mhm. Dieses Rhein-Main-Gebiet, Frankfurt und alles, was dazugehört. Das ist für diese Region wirklich ein Glücksfall. Wir sind im Grunde, wie du schon sagtest, nach 30 Minuten bist du ja hier draußen im Land. Ne? Und aber ich glaube, wenn Frankfurt jetzt 300 Kilometer weiter weg wäre oder eine Stadt vergleichbarer Bedeutung und Attraktion, dann sähe das hier schon anders aus. Mhm. Also es funktioniert alles auch so gut, weil wir sozusagen zum Ballungsraum gehören. Und das ist für mich auch ein reizvolles Thema. Also wenn ich von zu Hause aus auf den Kamm gucke, auf den Saalburgkamm, auf den Limeskamm oben, dann sehe ich nachts immer den Schein der Stadt, der so rechts, weiter nach rechts, das ist ja dann Richtung Feldberg und diese Region, da ist ja alles schön dunkel und die Stadt leuchtet dann so drüber, sie schimmert herüber, ja.
Ja, sehr schön. Die Stadt kommt ja auch ab und zu mal hier raus. Also gerade der Taunus ist ja irgendwie auch ein touristisches Gebiet, natürlich für viele Städter. Ne? Also kriegst du das hier auch mit oder ist diese Gegend hier, Wehrheim, ist da nicht so viel?
Doch, das ist eigentlich gut frequentiert, weil das hierhin ist auch so eine Wanderstrecke und Radfahrstrecke. Und gerade zu Anfang der Corona-Zeit, wo Reisen nicht erlaubt war und wo auch diese Beschränkungen waren, das war wirklich hier ganz stark frequentiert von Ausflüglern.
Ja, viele Leute haben das ist ja auch interessant, dass Corona nochmal so eine Attraktion des Landes hervorgerufen hat. Ne? Zum einen dieses im Lockdown wandern gehen, spazieren gehen, zum anderen aber auch so die Sehnsucht, sich diesen vielleicht auch so ein bisschen diesen Erregungskurven zu entziehen und sich aufs Land zurückzuziehen. Wie ist denn das hier gewesen, wenn wir mal kurz über Corona sprechen? Hast du diese Erregungskurven, die das Ganze in der Stadt ja sehr stark geschlagen hat, mit Lockdowns und allem, hast du die hier auch so nachvollzogen oder ist der Rhythmus hier einfach ein eigener, der sich so ein bisschen abkoppeln lässt von so etwas?
Ja, also ganz persönlich war es so, ich arbeite ja eh von zu Hause aus, das war dann fast unproblematisch und aber der Rhythmus ist hier schon ein anderer. Also im Dorf habe ich schon eine Unruhe gespürt, das ist ganz klar, aber nicht so eine Erregung, weil man halt immer die Möglichkeit auch hatte, man ist schnell draußen. Ne? Also man ist nicht eingekastelt jetzt in seiner Wohnung oder in seinem Viertel oder so. Man hat doch die Möglichkeit, schnell an die Luft zu kommen. Aber natürlich hat man das hier auch alles gemerkt, ja.
Nimmst du denn sonst an so Diskursen teil über Social Media oder so? Oder ist das was einfach gar keine Rolle in deinem Alltag, in deinem Leben spielt?
Also ich glaube eher wenig, ja. Also würde ich schon sagen, es gibt natürlich immer noch Leute, mit denen man sich austauscht, mit denen man auch so im Gespräch ist. Aber das läuft ja eher auf so einer freundschaftlichen, kollegialen Basis. Und jetzt in großen Gruppen unterwegs sein. Nee, ich hätte mich damals vielleicht zu dieser Literaturbüro-Forumszeit, hätte es die Möglichkeit gegeben, dass ich mich stärker einklinke, ne? Auch mehr Netzwerkarbeit betreibe.
Geht das denn gut oder wie verortet man sich da dann als Autor? Dann bist du auch so ein bisschen ein Einzelkämpfer oder stehst du für dich?
Ja, thematisch stehe ich, glaube ich, schon so für mich. Das ist schon eine ganz eigene Sparte. Es klappt natürlich deshalb, weil mir meine Verleger die Treue halten. Das ist schon ganz gut. Und über die komme ich ja manchmal auch dann so nochmal ins Gespräch und in den Kreis mit, wenn wir Lesungen haben und so, da sind wir ja dann auch breiter aufgestellt. Ich habe also vor vielleicht 10 Jahren noch mehr drunter gelitten. Aber ich hätte auch mehr dafür tun können. Das muss ich mir natürlich auch an die Backe heften. Ja, das ist klar. Aber damals habe ich gedacht, Mensch, musst mehr mit dazugehören, weil sich mehr Möglichkeiten dann auch öffnen. Aber ich bin trotzdem dankbar, wie es gelaufen ist. Ne? Ich war ja dann, hatte ja ein Grumau-Stipendium und solche Sachen. Das sind natürlich dann Highlights.
Das wollte ich jetzt gerade fragen, ja. Irgendwie Stipendien und Lesereisen oder sowas. Also das hast du tatsächlich dann auch schon, zwar nicht viel, aber du hast einige Sachen dann auch mitgenommen, was ging. Ne?
Ja, das Grumau-Stipendium. Auf Anregung damals vom Harry und vom Werner. Das war toll. Ne? Da zehre ich ja heute noch davon. Aber ich hätte gern mehr Stipendien gemacht, das gebe ich zu. Auch jetzt dieses Stipendium, was läuft, raus nach Hessen, in die hessischen.
Ja, genau. Du hättest zum Beispiel mal in einen anderen Ort gehen können.
Ja, ne? Das finde ich spannend. Ja. Ja. Das hätte mich sehr interessiert. Ja. Also ich habe auch keine Angst davor, wenn es dann heißt, Sie müssen sich jetzt mit diesem Ort und dieser Gegend literarisch beschäftigen und liefern uns dazu was ab. Das finde ich spannend. Toll. Das hätte ich gern gemacht.
Und das scheitert aber einfach an der Zeit, weil du hier vor Ort sein musst wegen der Schafe, oder?
Das ging eigentlich noch. Ja. Ich glaube, das ließe sich arrangieren. Aber die Spielräume werden enger. Weil mein Vater natürlich hochbetagt ist. Vorher war es eine familiäre Sache zum Teil. Und ich habe mich auch durchaus beworben. Mhm. Also ich habe immer mal wieder mich beworben, aber dann hat er nicht so geklappt.
Ja. Hast du dann schon auch das Gefühl, dass deine Sachen teilweise auch so ein bisschen abgelehnt wurden in so einem eher elitären Literaturbetrieb?
Nee, also diesen Eindruck hatte ich nie. Wenn ich mit Lesungen vor Ort war, auch wo dann mehrere Leute gelesen hatten und ein Austausch stattgefunden hatten, da habe ich mich eigentlich ganz gut aufgehoben gefühlt. Das hat eigentlich, hatte ich nie den Eindruck, dass man. Es ist vielleicht doch noch was anderes, wenn man vorträgt. Ne? Und wenn hinterher dann Zeit besteht zum Sprechen.
Ja.
Wenn man die liest, so, das weiß ich auch nicht, wie die Leute dann drauf reagieren, ne, wenn du das Buch hast.
Finde ich aber bei Lyrik ohnehin so. Ja. Also ich finde, Lyrik ist, wenn mir jemand seine Gedichte vorträgt und vorliest, dann habe ich immer mehr Zugang dazu, als wenn ich das selber lese. Ich finde, das macht schon unglaublich viel aus.
Ich wollte noch sagen, ich finde es natürlich interessant, dass du, obwohl du so gewissermaßen am Rande von dieser Literaturszene dich bewegst, mit deinem ganz eigenen Thematiken auch, doch einfach kontinuierlich auch publizierst. Also du bist ja eigentlich schon auch präsent. Es kommen doch immer regelmäßig neue Bücher auch von dir raus. Also gibt es denn da auch eine Entwicklung, also eine thematische oder sprachliche Entwicklung, die du vollzogen hast?
Ja, ich glaube schon. Also die Herren Verleger stellen das ja fest. Man selbst merkt es ja oft nicht so. Mhm. Und jetzt bei dem schmalen Licht weiß ich, da habe ich mich mehr mit der Ackerarbeit und diesen nächtlichen schweren Maschinen und sowas beschäftigt. Also eher weg von hier, vom Stall und von Schafen. Das war thematisch eine andere Sache, weil ich auch den Wohnort gewechselt habe. Mhm. Das hat dann einen Eindruck gemacht. Der Ralf Zülge sagt mir schon, oder der kann das auch begründen, dass die ersten Bände, die bei ihm erschienen sind, für ihn einen anderen Ton hatten. Er sagt sogar, ich wäre milder geworden, was mich erschreckt hat.
Ich würde gerne ganz kurz, weil wir ja nur Radio sind und kein Fernsehen, auf die wirklich wunderschöne Gestaltung dieser Bände hinweisen, die hier bei Stadtlichter Presse erschienen sind. Das sind Holzschnitte.
Ja, die Heike Küster, das ist die Lebensgefährtin vom Ralf Zülge, die macht Holzschnitte. Mhm. Und da gibt es auch eine schöne Wikipedia-Seite von ihr. Die Covers sind Holzschnitten von ihr nachgestaltet.
Die sind wunderschön.
Mhm. Und die letzten beiden Bücher, das war Unterm Feldberg, ne?
Das war das vorletzte und das hier ist
und Schmales Licht
vom vergangenen Jahr.
Ja, ja. Beides erschienen in der Stadtlichter Presse. Mhm. Bevor wir jetzt zu unserem letzten Teil kommen, wollte ich dich nochmal fragen, du machst ja eben nicht nur Gedichte, sondern auch andere Texte, Prosatexte, beschäftigst dich auch mit anderen Autoren zum Beispiel.
Ja.
Was ist das für eine Sache? Was interessiert dich da oder wer oder was interessiert dich da?
Also ich habe jetzt zum Beispiel, das ist auch noch ein recht aktueller Band, beim Herr Dielmann erschienen, da geht es um Christian Reuter. Und Christian Reuter ist ein Dichter, der nach dem Dreißigjährigen Krieg geschrieben hat. Das ist so am Ende der Barockzeit irgendwie. Also das ist 17. Jahrhundert, aber der hat, was bis heute ja noch Lektüre ist im Studium, den Chelmowski geschrieben. Chelmowskis Reisebericht, das ist einer der ersten Reiseromane, das muss man sagen, aber total auf die Schippe genommen. Sehr giftig. Also das sieht es dann in Indien so aus wie bei ihm daheim in Halle an der Saale. Ne? Also er meint es auch nicht ernst und man weiß auch nicht, ob er nicht die Reise im Wirtshaus verbracht hat, in der Nachbarschaft. Auf jeden Fall beim Christian Reuter hat mich interessiert, man weiß nicht, wann er gestorben ist, man weiß nicht, wo er abgeblieben ist und er kommt aus einer Bauernfamilie. Und hat studiert in Leipzig. Und das fand ich interessant. Hab mich dann, es gibt auch wissenschaftlich wenig Material, ist auch spät erst Sachen von ihm entdeckt worden. Er hat unter Pseudonym geschrieben und so. Und dann habe ich gedacht, da muss man einfach mal hinterhergehen, diesem Menschen, und muss mal etwas fabulieren und muss sich mal auf die Pferde begeben, wo der abgeblieben ist und wie das überhaupt aussah da bei denen. Das ist ja dann nahe von Halle, nördliches Kütten. Und einer der größten Zufälle meines Lebens war, dass ich bekannt wurde mit dem Herr Wolfram Reuter, der wohnt in Niedereschbach und ist ein Nachkomme dieser Familie. Das war ein reiner Zufall. Ich hatte für die Rundschau einen Zeitungsbericht geschrieben zum Jubiläum von Christian Reuter. Und da hat er mal drauf geantwortet und kam dann meine E-Mail-Adresse. Und er betreibt dann noch so Familiengeschichte ein bisschen. Dann haben wir Stunden verbracht, diese Familiengeschichte ein bisschen aufzuarbeiten. Und ich bin parallel nach Kütten gefahren und habe diesen sehr unernsten Exkursionsbericht verfasst, muss man sagen. Und dann haben wir aber, weil wir gedacht haben, das muss ja aber doch ein bisschen auf feste Füße gestellt werden, haben wir den Band rausgebracht und der ist wirklich aus den Familiendokumenten gemacht. Das ist natürlich auch ein Thema, was auch am Rande nur läuft. Damit kann man ja keine Preise einheimsen oder ähnliches. Aber das hat mich einfach interessiert und Wilhelm Rabe hat mich interessiert, weil der einen Bruch in seinem Schreiben vollzogen hat. Der hat ja Unterhaltungsromane geschrieben am Anfang, war ein sehr erfolgreicher Schriftsteller, der sogar leben konnte davon mit seiner Familie. Und der hat irgendwann den Bruch vollzogen, dass er nicht mehr für die Damenwelt und zur Unterhaltung schreiben will. Und das ihm nicht gut bekommen, wirtschaftlich, aber er hat es vollzogen aus einer Ehrlichkeit heraus zur Literatur und zu dem, was er macht. Das war damals ein Grund, diesen Break sozusagen darzustellen in dieser kleinen Erzählung. Und bei Mörike, das ist eine ganz verrückte Geschichte, weil da hat mich der Mörike irgendwann überhaupt nicht mehr interessiert. Der Mörike war für mich nur interessant, weil der so viele Fahrstellen gewechselt hat. Mhm. Und er kam, nachdem er die erste, also gut, das wurde nicht von ihm vergeigt, aber da wurde die Kirche niedergelegt, weil die marode war, und dann musste er durchs Lautertal zu seiner Mutter. Und das Lautertal auf der Schwäbischen Alb, da kommen im Mai die Schafe hin, die großen Herden. Und dann habe ich gesagt, das muss ich machen. Lass den Mörike auf diese Schafe treffen und auf diese Herden und auf diese Hirten. Und lass mir die mal zusammenprallen und holen dann nochmal den Hölderlin hinten aus seinem Turm so. Und dann gucken wir mal, was passiert.
Ja.
Und die Schafe waren dann wichtiger irgendwann als der Mörike. Der Bach zieht in den Abend ungewaschen irgendwo die 1000 Württemberger. Buttersack, die Last geschultert, pfeift den schwarzen Hunden. Seit Tagesanbruch auf den Beinen, die Pfosten eingeschlagen, die Gatter gesetzt bis ins flache Wasser. Junge Weidenstämme sind Grenze, umschlungen von Stroh gedrehten Seilen, gekrönt vom Flaum des frühen Jahres. Aus dem Nebel kommen die Hunde, toll vor Freude, Wanda, Rex, Zilla, Lux, Fanny, Max, nach dem Winter nun ins Glück der Arbeit. Und hinein ins Wasser der Lauter, schwarz schäumend, bis auf die andere Seite. Eine träge Masse, nah beim Wehr. Rapp schwingt den schweren Hammer, der singt und klingt und zieht im Takt durchs Blut. Da verschwinden die Pfähle in schwäbischer Erde. Einer lacht und schmeißt Rock und Hut in die Hecken. Buttersack pfeift den schwarzen Hunden. Durch das Gewölk ein dünnes Licht. Der letzte Schlag schwingt hoch, hinaus zum Ziehweg. Einer steht und wartet auf die Schafe, die hinter der Biegung blöken sollten. Ein großes Getrappel, das näher käme und weiter unaufhaltsam. Hunderte, bedeckt von weißer Wolle, sich ergießend aus dem schmalen Weg. Die Kommandos, der Schäfer. Schon sollte großes Schauspiel sein. Das ist eine Passage aus Neben mir einer, der sich Mörike nennt, eine Erzählung aus dem Jahre 2004.
Wie würdest du diese Bücher beschreiben? Was sind das? Das sind ja nicht eigentlich Biografien, oder? Chroniken, Erzählungen mit historischem Hintergrund, Erfindungen von dir. Was ist es eigentlich?
Die basieren schon auf den historischen Voraussetzungen und so, aber da ist auch vieles dann dichterisch ausgestaltet.
Mhm.
Ja, also zu dem Krabbeband habe ich mich eingehend mit dem alten Frankfurt beschäftigt von 1850. Und da habe ich auch zugesehen, dass ich da die Orte und Gegebenheiten dann schon nach einem historischen Vorbild forme. Mhm. Wie der Krabbe dann durch Frankfurt stolpert und sich zugrunde drängt, das habe ich natürlich aus vollem Dichterherz
ausformuliert.
Ja, genau. Ja, ja. So, ja.
Aus dem Regal gezogen.
Dann kommen wir mal zu unserer Rubrik aus dem Regal gezogen. Wir haben uns gedacht, dass wir den weiten Begriff Text und Natur, Text und Landschaft zugrunde legen für die Büchertipps. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ich habe euch mitgebracht ein Buch von Rabal, aber ich könnte eigentlich von ihm alle Bücher nennen. Das ist ein Autor, der leider ein bisschen in Vergessenheit gerät. Es ist ein ganz großer Autor des 20. Jahrhunderts, Bohumil Hrabal, aus Böhmen, aus Mähren, also ein tschechischer Autor. Und den habe ich später entdeckt, in Krumau habe ich den tatsächlich erst entdeckt, weil ich dort in diese Shakespeare-Buchhandlung bin und habe dieses Büchlein aus dem Regal gezogen, bezahlt auch. Bin dann in die Bierstube und habe den ganzen Nachmittag gelesen und Bier getrunken. Das passt so wunderbar zusammen. Und Rabal ist ein so großartiger Erzähler und Fabulierer und Fantast, dass es kann ich nur jedem empfehlen.
Mhm. Und was hast du genau für ein Band dabei?
Der heißt Die Schuhe. Das ist jetzt ganz verrückt, weil das ja irgendwie zu unserem Thema dann auch passt. Ich hatte noch dabei, ich dachte an die goldenen Zeiten, aber Die Schuhe deshalb, er erzählt die Geschichte seiner Herkunft aus der Perspektive seiner Mutter. Und das ist toll. Und ich dachte an die goldenen Zeiten, da beschreibt er seine Anfänge als erfolgreicher Dichter aus der Perspektive seiner Frau. Okay. Und allein diese schönen Wechsel und diese großartige Sprache, und er ist ja jemand, der wirklich Sätze schreiben kann, die dann über eine halbe Seite gehen, über eine Seite. Das ist so dem mündlichen Erzählen nachgebildet, dass es eine reine Freude ist, das zu lesen. Rabal ist ja dann auch ein Mensch, der sehr dem Alltag verpflichtet ist und auf dieser Basis im Grunde genommen von ganz alltäglichen Sachen so zu Höhenflügen ansetzt. Mhm. So ein bisschen erinnert mich das manchmal so an so fantastische Literatur. Mhm. So Slapstick-Momente. Er hat großen Humor, aber er hat auch große Trauer dann auch, und wie schön dieses sich zu so einem Stimmungsbild dann verdichtet.
Mhm. Ja. Welchen Verlag haben wir da?
Das ist Suhrkamp. Okay. Also das sind, ich denke, es ist auch noch lieferbar. Wird ja viel bei Suhrkamp damals gemacht von Rabal.
Kannst du noch sagen, von wann ungefähr das ist? Also
die Schuhe ist erschienen 1976. Mhm. 76 sind diese Bände erschienen, und die erste Auflage hier in Deutschland war 89. Mhm. Aber heute hört man nicht mehr viel von ihm. Und das ist eigentlich schade.
Ja, das hoffe ich auch, dass wir das ändern können. Silke, ist ja auch was. Hast du auch Texte zur Landschaft?
Ja, ich habe was mitgebracht, weil wir ja hier bei den Schafen sind und ich wiederum ein wirklich sehr großer Wolfsfan bin, habe ich ein Band über Wölfe mitgebracht. Ja, bevor ich den vorstelle, sag ganz kurz, spielen Wölfe hier eine Rolle in der Landschaft? Nee. Oder musst du dich damit auseinandersetzen und mit dem Thema?
Nee, hier bislang noch nicht. Mhm. Waren Wölfe kein Thema. Liegt bestimmt auch daran, dass das hier so eine stark frequentierte Ausflugsregion ist.
Okay. Also ich habe ein Porträt mitgebracht, ein Porträt von Petra Ahne, Wölfe. Es handelt sich hier um einen Band aus dieser Reihe Naturkunden, die von Judith Schalansky bei Mattes und Seitz herausgegeben werden. Das ist Band 27, 2016 erschienen. Im ersten Teil unternimmt Petra Ahne so einen kultur- und naturgeschichtlichen Streifzug. Mhm. Und sie hat da zum Beispiel so ein Kapitel, das heißt, wie ein Tier böse wurde. Und da erkundet sie so Wolfsmotive, wie so der Wolf im Schafspelz oder auch in Märchen bei Rotkäppchen, den Werwolf und ja, andere klassische Wolfsmotive, die man so kennt aus den Erzählungen und Geschichten. Im zweiten Teil hat sie dann so ein Wolfsglossar. Das finde ich auch ganz großartig. Da stellt sie so, das heißt Porträts, da stellt sie so verschiedene Wölfe und eben auch die Lebensräume dieser Wölfe vor, wo die vorkommen. Das Ganze ist unglaublich schön auch illustriert und bebildert und ich würde sagen, auch nicht nur für Wolfsfans lesenswert. Und ich möchte da gerne noch ein Zitat vorlesen, was auf dem rückwärtigen Einband steht zu dieser Debatte um die Wölfe, die dem Lebensraum der Menschen immer näher kommen. Hier heißt es: Manchmal töten Wölfe Menschen. Es ist trotzdem sicher, im Wald spazieren zu gehen. Mehr Eindeutigkeit ist nicht zu haben.
Ich habe ein Buch von Annegret Held mitgebracht. Genau, und zwar heißt es Armut ist ein brennend Hemd von 2015. Das ist Teil einer Trilogie, der sogenannten Westerwald-Trilogie oder Schäumerbach-Trilogie, nennt sie das auch, wo sie die Geschichte eines fiktiven Dorfes im Westerwald beschreibt, was aber natürlich durchaus Ähnlichkeiten aufweist mit ihrer eigenen Biografie bzw. ihrem eigenen Dorf. Sie kommt, glaube ich, auch aus dem Westerwald, aus einem kleinen Dörfchen. Das ist im Prinzip jetzt der mittlere Band davon. Und hier geht es in erster Linie um die Geschichte des 19. Jahrhunderts, also dieses Dorf im 19. Jahrhundert. Und es ist vor allem eine Geschichte natürlich von Armut und von Beengtheit in diesem kleinen Ort. Eigentlich, ja, es ist eine extreme Armutsgeschichte, aber es ist natürlich trotzdem auch mit sehr, sehr viel Humor und mit sehr viel Gefühl für diese Figuren. Also ich finde, es gelingt ihr sehr, sehr gut, diese Menschen lebendig zu machen und auch diese Landschaft drumherum natürlich. Es sind ja, sie schreibt das selbst auch, im Prinzip sind das Menschen, über die die Geschichte eigentlich hinweggegangen ist, über die niemand hätte schreiben wollen oder die selbst von sich sagen, ich muss, glaube ich, gerade mal zitieren aus der ersten Seite, das finde ich ganz interessant, weil das kenne ich tatsächlich auch, genau, hier kurzes Zitat, sagen die Alten immer, es war eine ewige Litanei, es gab nichts, wir hatten nichts, gar nichts, nur Not und kein Gebot, sie starben wie die Fliegen, sie sangen es, als seien sie irgendwie auch noch stolz darauf, sie konnten in Rage geraten dabei und die Fäuste schwingen, wir hatten gar nichts, gar nichts, gar nichts. Ja. Und das hat mich tatsächlich sehr erinnert, auch an den Moment, wo ich versucht habe, mal ein bisschen Geschichte auch von meiner eigenen Mutter irgendwie mitzubekommen. Und sie hat das gleiche gesagt, obwohl sie jetzt nicht aus dem Dorf kommt, aber sie fand ihre Geschichte so unbedeutend. Und sie hat gesagt, ja, wir hatten nichts, ich bin nach Kriegszeit aufgewachsen, es war Armut, es gab nichts, wir hatten nichts. Ja, das war genau diese Litanei. Und deswegen finde ich das einem auch so wichtig, nochmal auch darauf zu gucken und nochmal zu sehen, auch wie extrem auch die Armut in großen Teilen eigentlich Europas und natürlich auch Deutschlands, speziell auf dem Land natürlich war, aber auch in den Städten, in den Industriestädten, gerade im 19. Jahrhundert. Das war ja auch die Zeit, die Hochzeit der Auswanderung, wo einfach unglaublich viele Menschen ausgewandert sind, gerade nach Amerika. Auch das kommt in diesem Buch vor. Überdies ist es auch noch eine Beschreibung oder ein Buch über sehr, sehr viele, sehr starke Frauen, die darin vorkommen. Besonders wird es auch noch durch den Gebrauch des Dialekts, des Westerwälder Dialekts, was man sehr selten in der hohen Literatur hat, sage ich mal. Und ich finde aber hier auch, es ist wirklich große Literatur für mich, mit sehr viel Humor, auch sehr viel Sinn für das Absurde, was so passieren kann im Alltag. Und gleichzeitig doch sehr, sehr stark irgendwie in dieser Landschaft verortet, in dieser teilweise rauen, kargen Sprache auch verortet. Deswegen ganz große Empfehlung für die gesamte Trilogie, aber hier Annegret Held, Armut ist ein brennend Hemd, erschienen bei Eichborn 2015.
Damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode. Es war sehr schön bei dir, lieber Olaf. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass wir zu Gast sein durften bei dir und den Schafen. Und ich glaube, wir müssen öfter mal Exkursionen betreiben. Das ist einfach toll und interessant, auch mal die Leute in ihren Lebensräumen zu besuchen. Da bekommt man doch einen ganz anderen Zugang, finde ich nochmal. Und auch jetzt einen anderen Zugang zu der Lyrik, die du schreibst. Also das ist auf jeden Fall eine große Bereicherung gewesen, hier zu sein.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ihr da seid und dass wir uns hier treffen konnten. Und hat mir viel Spaß gemacht und ihr seid herzlich willkommen. Klopft einfach an, wenn ihr wieder mal gucken wollt hier hinten und dann
super, das ist ein Angebot.
Genau. Das nehmen wir gerne an, ja.
Genau. Ja, diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch diesmal live aus dem Taunus präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden unseres Podcasts findet ihr immer Mitte des Monats unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy, aber auch auf Apple Podcasts, Spotify und anderen Plattformen. Und wir haben auch eine Facebook-Seite, Wortsalon Schlitz, wo wir immer über alles informieren und diesmal auch schöne Bilder aus dem Schafstall posten werden. Hier könnt ihr uns auch gerne Likes und Kommentare hinterlassen.
Ja, und Wortsalon Schlitz ist seit neuestem auch Mitglied der Podcast-Community von Litradio, die alle unsere Podcasts auf ihrer Plattform präsentiert haben und sehr, sehr viele weitere spannende Podcasts haben. Jeden Montagnachmittag könnt ihr die aktuellen Episoden von Wortsalon Schlitz direkt vor dem echten Frisiersalon Schlitz am Alten See in Frankfurt-Rödelheim hören. Das ist eine Seitenstraße der Alexanderstraße, nicht weit vom Bahnhof. Ja, damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt und vielen Dank an Olaf Felte, dass wir hier sein durften.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.